Gut und Grüne Journalisten glauben. Im Großen und Ganzen läuft alles ja ganz rund. Sie sind außerdem verliebt, so nehme ich an, in ihre Deutungshoheit. Das hat lange gut funktioniert. Aber die neuesten Umfragewerte für Grüne sind halt dermaßen schlecht, dass, so denke ich mir, viele grüne Journalisten aktuell intellektuelle Existenzkrisen erleben. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Folge Nummer 328. Und ich hab eine kleine Ankündigung zu machen, die mich in gewissem Sinne melancholisch stimmt, ein wenig. Wie gesagt, 328 Folgen. Ich habe zweimal die Woche diesen Podcast gemacht. Und quasi auch immer eingehalten. Wenn ich krank wurde, hatte ich was doch im Petto oder höchstens mal einen Tag lang, einen Tag später nachgereicht. Ich glaube, es kam tatsächlich nur einmal vor. Was ich sagen will, ist, wir gehen in so eine Art, naja, was heißt Sommerpause? Ich will wieder mehr schreiben und überlege aktuell, den Podcast auf einen einzelnen Tag in der Woche zu setzen. Überlege mir dabei den Freitag, also jetzt über den Sommer hinweg zumindest. Und wo wir beim Thema sind, mehr schreiben. Ich habe auch noch einen Roman in der Schublade liegen, den ich fertig machen möchte. Und ja, lasst mich lesen von meinem Bericht von Sonntag. Vorgestern waren wir nach dem Europaspiel Deutschland-Schweiz noch etwas essen. Drei junge Influencer, eine Freundin des einen und ich. Zwei gehörten der rechten Szene an, rechts seit Corona. Absolute Top-Liga mit mehreren hunderttausend Followern auf den verschiedenen Kanälen. Der dritte war ein enorm erfolgreicher pro-palästinensischer, migrantischer Influencer. Rechts, noch vielleicht als Zwischenbemerkung, rechts seit Corona, seit die Cancel Culture sozusagen, diese Jungs. Was heißt radikalisiert hat? Die Gesellschaft hat sich radikalisiert mit Lockdowns, mit FFP2 auf der Nase von Erstklässlern. Und man wurde also ausgeschlossen. Man galt denn auch als rechts? Du warst also auch ein Nazi, wenn du das falsch fandest, dass sich Minderjährige, dass sich Kinder impfen lassen, dass sie geimpft werden, dass sie 8 Stunden in der Schule Maske tragen. Ja, und der dritte, den kannte ich nicht, den dritten, ein enorm erfolgreicher, migrantischer, pro-palästinensischer Influencer. Auch hier wieder Anführungszeichen, was nicht weiter verwundern muss in Zeiten zunehmender Tribalisierung. Denn was für die einen pro-palästinensisch bedeutet, ist für andere unverblümter Israel-Hass. Mir wurde an diesem Abend nochmal in aller Schärfe bewusst. Deutschland hat ein Rassismusproblem. Es ist der anti-weiße Rassismus, der aus zwei Richtungen kommt. Das ist einerseits der Rassismus von Göring-Eckardt. Die Grüne wünscht sich mehr Schwarze in der Nationalelf, mehr Schwarze, weil sie schwarz sind und weil Katrin Göring-Eckardt das bunt findet. Bunter wird es für sie, wenn es weniger Deutsche gibt, weniger deutsche Schwarze, um genau zu sein. Es ist ein so blanker Rassismus, dass sich Otto Normal-Nazi verwundert die Augen reibt. In Zeiten, wo das Bahnhofspublikum in Deutschland an alles, nur nicht an Deutschland denken lassen, in Zeiten, wo der Nationalkader überproportional migrantisch geprägt ist, mutet der Göring-Eckardtsche Rassismus geradezu folkloristisch an. Aber zurück zum Imbiss. Neu war mir der Rassismus des pro-palästinensischen Influencers. Jung, smart, vital und eloquent. Ein Rassismus, der sich in der Spannung zwischen integriert und abgehängt bewegt. Hier der Talkshow-reife, deutsch sprechende Charismatiker, dort sein Millionenpublikum aus bildungsfernen, perspektivlosen Fachkräften, die gelernt haben, dass sie ungerecht behandelt werden. Deutschland könnte euch so viel besser behandeln, wird ihnen gesagt. Deutschland sei ein faschistoides Unrechtsregime, das zu Hause Kinder mit Gendersternen quält und im Nahen Osten einen, in Anführungszeichen, Genozid finanziert. Ich weiß es spätestens seit Corona, man kann Menschen nicht ins Herz schauen, aber klar ist auch, man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Und über die Diskussion, die sich zwischen meinen Influencern, zwei von rechts, einer von links, entspannt, stellten sich mir folgende Fragen. Geht das wirklich zusammen, was der Palästina-Freund da erzählt? Kann man in Deutschland für Meinungsfreiheit eintreten und gleichzeitig mehr muslimische Zuwanderung wünschen? Was passiert dann mit der Meinungsfreiheit? Wie geht das zusammen? Deutscher sein und sich mehr islamische Zuwanderung wünschen? Wie geht das zusammen? Für Toleranz einstehen und den Mordanschlag auf Michael Stürzenberger relativieren? Wie geht das zusammen? Für Vielfalt einstehen und die zehntausenden migrantischen Likes für den Polizistenmord in Mannheim beschweigen? Wie geht das zusammen? Die überproportional durch Migranten begangenen Gruppenvergewaltigungen zu leugnen und hier in der Diskussion vehement für Wahrheit und Gerechtigkeit eintreten? Wie geht das zusammen, das weit entfernte, kulturfremde Deutschland zur Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge moralisch verpflichten zu wollen und kein Wort zur strikten Verweigerung desgleichen durch die arabischen Nachbarn in Nahost verlieren? Welche Gesellschaft schwebt ihm vor? Von Göring Eckardt wissen wir jetzt, sie will mehr Schwarz im Profifußball. Ihre Kollegin Nancy Faeser möchte mehr Migranten als Beamte. Die Ministerin hat ihren Wunsch klar formuliert. Nach dem Marsch durch die Institutionen lautet das nächste Ziel die Entdeutschung desselben. Aber auch diese Antideutschen wollen keinen islamischen Gottesstaat. Und mein muslimischer Edelinfluencer, ist seine Toleranz- und Diskursfähigkeit am Ende doch nur geheuchelt? Ich wünsche es mir nicht, aber seine Vision von Deutschland hat nichts gemein mit einer westlichen Zivilisation, mit all ihren Fehlern, wie sie sich in der Nachweltkriegszeit herausgebildet hat. Selbst der schärfste Intellekt scheint bisweilen blind zu sein für unkontrollierte Gewaltausbrüche, solange es die Richtigen trifft. Wer sich heute durch den Diskurs scrollt und chattet, während diesen Tagen Gelegenheit hat, eine Pro-Palästina-Demo zu erleben, der kann dort erfahren, dass Perlen wie Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltlosigkeit wirklich Perlen sind. Sie sind die Buntglasfenster, die den oft so dunklen menschlichen Geist, die dem oft so dunklen menschlichen Geist Würde und Schönheit verleihen. Aber sie sind so zerbrechlich. Zerbrich sie ruhig, wird mancher sagen. Die Sonne scheint genauso rein, sogar noch etwas stärker. Aber ohne Werte scheut der Mensch das Licht. Nichts beweist das besser als das anonyme Trollen, das abgründige Beleidigen und Bedrohen im Internet, das Menschen aus dem Dunkel der Namenlosigkeit herausbegehen. Um im Bild zu bleiben, wo Buntglasfenster zerstört werden, die ziehen sich Menschen in die Ritzen und Ecken ihrer Blase zurück und der Diskurs wird toxisch. Dagegen hilft nur eins. Bleiben wir bei der Wahrheit, auch wenn sie noch so schmerzvoll ist. Ich habe etwas gelernt. Influencer haben eine große Verantwortung. Sie sollten ihr gerecht werden. Und ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, eben die migrantischen Influencer. Das sollte meine Aussage sein. Macron hat es eben, oder es ging eben auf Bild online, Macron warnt vor einem Bürgerkrieg. Und bei dem Treffen, bei dem Abend mit dem Influencer mit dabei waren der Ketzer der Neuzeit, Nikolai Binner, eine Freundin der beiden, die ich auch aus Wien schon kenne. Und wie gesagt, der migrantische Influencer, der, ja, was will er? Spricht perfektes Deutsch und wünscht sich unbedingt, dass niemand abgeschoben wird. Er hält es wirklich für einen Rassismus, die Behauptung oder die Statistik, dass also überproportional Afghanen oder Migranten für Messermorde, für Gruppenvergewaltigungen etc. Verantwortlich sind. Und das ist eine Blindheit, die man kaum aushält. Weil er schafft es, da ja, doch meinungsoffen zu wirken zumindest. Alle drei, ja, wunderbar, wie sie diskutiert haben. Ohne sich auch nur im Entfernten angegriffen zu fühlen, sind ja auch Freunde miteinander. Aber ja, was macht die Dumpfbacke aus Neukölln damit? Wenn der smarte Typ ihm einredet, er sei ein Opfer und die Deutschen sind scheiße. Netter Abend, aber so komisch das klingt, ich konnte den Bürgerkrieg riechen. Julian Assange ist frei. Julian Assange ist frei. Und es wurde jahrelang protestierend. Fast täglich auf dem Pariser Platz in Berlin. Für den 3.7. habe ich gesehen, ist anlässlich seines Geburtstages auch nochmal eine Mahnwache geplant. Gut, die wird wohl ausfallen. Was hat Julian Assange gemacht? Er hat Informationen der Öffentlichkeit zur freien Verfügung gestellt. Bei den meisten Menschen reicht die Zeit nicht, sich im Detail damit zu beschäftigen, was Politiker so treiben. Das ist der Job von Journalisten. Und dann ist es ihre Aufgabe, die Geschichte an den Mann und an die Frau zu bringen. Und eigentlich müssen sie nur etwas finden, das sie kritisieren können. Verschwendung von Steuergeldern. Korruption zum Beispiel. Oder eben im Fall der Julian Assange, WikiLeaks. Die Tötung von Zivilisten durch amerikanische Soldaten in Afghanistan und Irak. Das war aber auch nur die Spitze des Eisbergs. Spannendes Whistleblowing. Die öffentlich-rechtlichen Medien dagegen bei uns, weiß nicht, warum sie so langweilig sind, vielleicht weil die Mehrheit der Journalisten grünen Wähler sind. 92% der ARD-Volontäre hat eine Umfrage vor 4 Jahren geoutet als Wähler von Grün-Rot-Rot. Gut und grüne Journalisten glauben, im Großen und Ganzen läuft alles ja ganz rund. Sie sind außerdem verliebt, so nehme ich an, in ihre Deutungshoheit. Das hat lange gut funktioniert, aber die neuesten Umfragewerte für Grüne sind halt dermaßen schlecht, dass, so denke ich mir, viele grüne Journalisten aktuell intellektuelle Existenzkrisen erleben. Und das lässt mich dann auch nochmal denken an diesen Podcast. Ich fühle mich bestärkt nach 328 Folgen. Ich glaube, dass wir ja, Zeugen einer Zeitenwende sind. Die Journalisten haben es geliebt, dass Macht und Meinung, die Macht und ihre Meinung deckungsgleich miteinander waren. Diese Macht nun zumindest bröckelt. Fragt man sich natürlich, was sich zuerst ändert, Macht oder Meinung? Und wer ein bisschen Lebenserfahrung mitbringt, der weiß, dass Menschen von ihrer Meinung abzubringen schwierig ist. Es ist nahezu unmöglich. Die Gedanken sind frei, die Meinungen sind noch freier. Mit Gewalt ändert sich keine Meinung, sie ändert sich auch durch Argumente in den seltensten Fällen. Oder wann hast du zuletzt einen Menschen überzeugt von deiner Meinung? Und wenn es einen Trick gäbe, hätten ja alle Menschen in wenigen Wochen die gleiche Meinung. Sie würden ihre Meinung verbreiten und den Trick weitergeben, wie man einen anderen überzeugt. Und schon dächten bald alle gleich. Und dass das Leben doch komplexer ist, ist ja eine schöne Sache. So, wie bildet sich also Meinung? Und die Antwort ist relativ einfach, über Neuigkeiten. Zumindest auf der politischen Ebene, über Neuigkeiten, über News. Wer zuerst über eine Sache berichtet, ja, der bildet Meinung. Liest ein Mensch ein Politikerporträt über einen Politiker, von dem man noch nie was gehört hat, dann wird das den seine Meinung über ihn prägen. Mir ging es mit Donald Trump so, von dem ich gedacht hätte, das ist der allerblödeste letzte Depp, weil ich eben nur Negatives über ihn gelesen habe, wie 95% aller Deutschen, bis ich ihn zum ersten Mal in seiner Sprache auch habe reden sehen, bei der Feier der Erzdiözese, die Özese New York. Und ja, war total beeindruckt von seiner unterhaltsamen Art, von seinem Mut auch. Er hat gesagt, jetzt schaut euch Hillary Clinton an, die auch mit dabei saß, schaut sie euch an, wie sie da sitzt und not pretending to not hate Catholics, so. Und so tut, als würde sie nicht die Katholiken hassen. Meinungsbildung. Deshalb gibt es den Kampf um die News, ja, am meisten Einfluss hat. Also wer seinen Senf als erster zu einer Sache dazu gibt. Deshalb hat Julian Reichelt sein Portal News genannt. Das deutsche Homophon zu News. Auch WikiLeaks war deshalb ganz bestimmt ein Dorn im Auge der Mächtigen, weil es frische Informationen der Öffentlichkeit zugänglich machte, News für alle sozusagen. Und wenn Regierungen noch eins mehr fürchten als News, dann News in den falschen Händen. Ja. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Schweigen wir nicht. Auf ganz bald. Tschüss. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She's tucked in toweling with her socks on.